Herzlich willkommen zu den Sendungen von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheiß. Wir beginnen unser heutiges Programm mit einem Überblick über die wichtigsten Ereignisse der gerade zu Ende gehenden Woche. Nachdem sich die Sozialdemokraten, CSSD und das liberale Bündnis Koalition am vergangenen Wochenende nicht wie geplant auf den Wortlaut eines Koalitionsvertrags geeinigt hatten, wurde am Montagabend eine weitere Gesprächsrunde über die Regierungsbildung eröffnet. Zu lösen waren noch 11 strittige Punkte, unter anderem die staatlichen Finanzen sowie die Renten- und Steuerfrage. Am Dienstag entschied in Washington der Rat des während des Kalten Krieges berühmt gewordenen Rundfunksenders Radio Freies Europa, dass die Sendungen in tschechischer Sprache zum 30. September eingestellt werden. Nach Auskunft des Direktors von Radio Freies Europa, Thomas Stein, benötige man das dadurch eingesparte Geld, um den Sendebetrieb im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Terrorismus auszudehnen. In Zusammenhang mit der Kandidatur der Tschechischen Republik auf den Vorsitz der UNO-Generalversammlung hat die tschechische Regierung am Mittwoch den gegenwärtigen Außenminister Jan Kavan zum Botschafter mit besonderem Auftrag ernannt. Kavan hat gute Chancen, Vorsitzender der 57. UNO-Vollversammlung zu werden. Im Falle seiner Wahl würde die Regierung Mittel in Höhe von insgesamt ca. 3,8 Millionen Euro für diese Funktion bereitstellen. Das Kabinett hat am Mittwoch einstimmig den Entwurf für einen Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und dem Vatikan verabschiedet, der die Beziehungen beider Staaten sowie die Stellung der katholischen Kirche in der Tschechischen Republik regeln soll. Der Vertrag muss noch vom Parlament ratifiziert und von Staatspräsident Václav Havel unterzeichnet werden. Führende Vertreter der großen Weltreligionen sind am Mittwoch auf der Prager Burg zusammengekommen, um über die Rolle der Religion in der gegenwärtigen Welt zu diskutieren. Bereits im Vorfeld hatte Präsident Václav Havel mit dem Oberhaupt des tibetischen Buddhismus, dem Dalai Lama, in seiner Villa meditiert. Auf ihrem 5. Spitzentreffen haben sich die Sozialdemokraten CSSD und das liberale Bündnis Koalition am Mittwochabend auf die Bildung einer neuen Regierung geeinigt. Bei der für kommenden Montag geplanten nächsten Zusammenkunft wolle man sich bereits auf die Besetzung der Ministerposten verständigen. Dabei werde die CSSD etwa 10 und die Koalition etwa 6 Kabinettsplätze bekommen, verlautete aus Verhandlungskreisen. Einige Stunden später, am Donnerstagmittag, gab die Vorsitzende der Freiheitsunion Demokratischen Union, Hanna Marvanova, den Rücktritt von ihrer Funktion bekannt. Und schließlich, in der westböhmischen Stadt Karlovy Vary, Karlsbad, hat am Donnerstag das 37. internationale Filmfestival begonnen. Bis zum 13. Juli sind mehr als 200 Filme aus etwa 40 Ländern zu sehen. Als Gäste werden unter anderem Präsident Václav Havel sowie der britische Schauspieler Sean Connery erwartet, der eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhält. Soweit die Wochenschau.
In unserem Programm geht es nun weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte von und mit Katrin Bock. Diesmal über die Slawenapostel Kirill und Metod, deren Feiertag der 5. Juli ist. In der anschließenden Touristensprechstunde führt sie Margita Maurova heute zu Kozí Hradec, Ziegenburg.
Der 5. Juli ist in Tschechien seit 1990 der Kyrill- und Method-Feiertag. Dieser ist den beiden Slawenaposteln gewidmet, die vor über 1000 Jahren den christlichen Glauben in die böhmischen Länder brachten. Im heutigen Geschichtskapitel wollen wir Sie also zu einem Ausflug in längst vergangene Zeiten einladen, als das Großmährische Reich noch existierte und Herrscher wie Svatopluk, Bozhivoj, Rastislav und andere mit für die deutsche Zunge kaum aussprechbaren und den deutschen Ohren exotisch klingenden Namen dort regierten. Die beiden Slawenapostel Kyrill und Method lebten im 9. Jahrhundert, zu einer Zeit also, als sich im Siedlungsgebiet der Slawen die ersten Staaten zu bilden begannen und die christliche Missionierung dieses Gebiets voranschritt. Ende des 8. Jahrhunderts erreichten die ersten Missionare die auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik siedelnden Slawen. Etwa um 830 wurde die erste aus Stein erbaute Kirche auf dem Gebiet der späteren Tschechoslowakei vom Salzburger Erzbischof Dalram geweiht. Sie befand sich im heutigen slowakischen Nitra, dem damaligen Sitz des mächtigsten slawischen Fürsten jener Zeit. Die damaligen Bewohner der späteren böhmischen Länder wurden von Regensburg und Passau aus missioniert. Ein großer Erfolg dieser christlichen Missionare war im Jahre 845 ohne Zweifel die Taufe von 14 böhmischen Fürsten in Regensburg.
Zu jener Zeit hatte ein gewisser Fürst Moymür die Grundsteine für das Großmährische Reich gelegt, dessen Herrscher er war. Sein Nachfolger und Neffe Rastislav herrschte in jenem Reich von 846 bis 870 und ist für das Thema unseres heutigen Geschichtskapitels von großer Bedeutung. Denn es war gerade dieser mährische Fürst, der die beiden Slawenapostel Kyrill und Method nach Mähren holte, was weitreichende Folgen hatte. Zunächst aber der Reihe nach.
Fürst Rastislav störte die Tatsache, dass sein Herrschaftsgebiet von Missionaren aus dem bayerischen Regensburg und Passau missioniert wurde. Denn die deutschen Herrscher erhoben nicht nur Anspruch auf das geistige Befinden der Slawen, sondern wollten diese auch politisch in ihrer Abhängigkeit sehen. Rastislav hingegen war bestrebt, den Einfluss der Ostfranken auf sein Reich einzuschränken und dessen vollständige Unabhängigkeit zu erreichen. Um die kirchliche Unabhängigkeit vom Ostfrankenreich zu erreichen, sandte Rastislav eine Delegation nach Rom mit der Bitte um Entsendung eines Bischofs für sein großmährisches Reich. Doch der damalige Papst Nikolaus erfüllte diese Bitte nicht. Also wandte sich Fürst Rastislav an den byzantinischen Kaiser mit dem gleichen Anliegen. Dieser kam der Bitte des mährischen Fürsten nach und entsandte gleich zwei Missionare in das Großmährische Reich, die Brüder Konstantin und Method.
Der um 827 geborene Konstantin, der sich nach seinem Eintritt in ein Kloster Kyrill nannte, war der jüngere der beiden Brüder. Nach seiner Ausbildung war er zunächst als Philosophielehrer tätig, bevor er Missionar wurde. Sein 10 Jahre älterer Bruder Method war einige Jahre Verwalter einer slawischen Provinz des Byzantinischen Reiches. Die beiden aus Saloniki stammenden Brüder wurden dann zur Missionierung der Kasaren, eines Volkes im Norden des Schwarzen Meeres, entsandt. Nach ihrer Rückkehr von dort erreichte sie 860 die Bitte Kaiser Michaels, ins Großmährische Reich zu gehen, da sie für die dortigen Aufgaben am geeignetsten seien. Die beiden Brüder beherrschten neben dem griechischen, hebräischen und lateinischen auch den slawischen Dialekt, der damals in der Nähe ihrer Heimatstadt Saloniki gesprochen wurde.
Bevor sich die beiden aber auf die Reise in das Großmährische Reich machten, entwickelte Konstantin eine Schrift, die dem Lautsystem der slawischen Sprache entsprach, denn die beiden wollten, wie in der Ostkirche üblich, den Gottesdienst in der Sprache der Gemeinde abhalten. Im 9. Jahrhundert war der Unterschied zwischen den einzelnen slawischen Dialekten noch nicht so groß, sodass die Bewohner Mährens den südslawischen Dialekt der beiden Missionare verstehen konnten.
Die von Konstantin entwickelte Schrift wurde Glagolika genannt, abgeleitet vom slawischen Wort Glagol für Wort. Diese Schrift wurde zur Grundlage des slawischen Schrifttums, und damit wurde Konstantin zum Begründer der slawischen Schriftsprache und Literatur. Von der Glagolika leitete sich später die kyrillische Schrift ab, die bis heute in Russland, der Ukraine, Weißrussland, in Bulgarien, Mazedonien und Serbien in Gebrauch ist.
Vor ihrer Abreise begann Konstantin die Gottesdienstliturgie sowie Teile des Alten und Neuen Testaments in das sogenannte Altkirchenslawische zu übersetzen, wie die damals am weitesten verbreitete slawische Sprache heute bezeichnet wird. Bis heute ist diese Liturgie in der russisch-orthodoxen Kirche in Gebrauch.
Die Ablehnung der Bitte Rastislavs durch den Papst hatte also weitreichende Folgen. Anstelle lateinisch predigender, von Rom entsandter Missionare kamen slawisch sprechende Mönche aus Konstantinopel nach Großmähren, die zu Pionieren der slawischen Liturgie wurden und scheinbar als Nebenprodukt ihrer missionarischen Tätigkeit den Grundstein für die slawische Schriftsprache legten. Hätte der Papst dies geahnt, vielleicht hätte er die Bitte des großmährischen Fürsten doch nicht abgelehnt. Nun war es zu spät und die Geschichte nahm ihren Lauf.
Im Jahre 864 erreichten Konstantin und Method den Hof von Fürst Rastislav und machten sich gleich an die Arbeit. Diese bestand vor allem darin, Einheimische zu Priestern auszubilden und eine eigene großmährische Kirchenorganisation aufzubauen. Diese Tätigkeit war natürlich den Priestern aus dem Ostfrankenreich ein Dorn im Auge, erhoben sie doch Anspruch auf das Gebiet, das sie dem Regensburger Bistum unterordnen wollten. Die fränkischen Priester wollten ihren Einfluss wiedergewinnen und banden sich schließlich mit der Anschuldigung an den Papst, dass die beiden Slawenbrüder den Gottesdienst in Slawisch abhalten würden und nicht in einer der üblichen drei Sprachen Latein, Griechisch oder Hebräisch.
Um sich zu rechtfertigen und ihre Position zu bestätigen, machten sich Konstantin und Method 867 auf den Weg nach Rom. Dort wurden sie von Papst Hadrian freundlich empfangen. Dieser unterstützte die beiden und legitimierte den Gebrauch der slawischen Liturgie.
Während ihres Aufenthaltes in Rom erkrankte Konstantin. Er trat in ein griechisches Kloster in Rom ein, nahm den Mönchsnamen Kyrill an und starb dort 869.
Method erhielt von Papst Hadrian die Aufgabe, das Werk in Mähren fortzusetzen. 869 wurde Method zum Erzbischof von Mähren und Pannonien geweiht, einem slawisch besiedelten Gebiet am Plattensee, sowie zum Legaten des apostolischen Stuhls bei den Slawen ernannt. Doch das Großmährische Reich lag weit entfernt von Rom und vieles hatte sich dort in der Abwesenheit der slawischen Missionare geändert.
Fürst Rastislav war inzwischen von den Ostfranken abgesetzt und eingekerkert worden. Sein Neffe Svatopluk regierte nun mit Unterstützung der Ostfranken. Die bayerischen Bischöfe nutzten diesen Wandel der politischen Situation und ließen Method auf seinem Weg nach Mähren gefangen nehmen. 3 Jahre lang war Method im Kloster Ellwangen in Süddeutschland eingesperrt, bevor er 873 nach Intervention des Papstes freigelassen wurde.
Method machte sich nach seiner Rückkehr nach Mähren erneut an die Arbeit. Doch wieder geriet er mit den ostfränkischen Missionaren und bayerischen Bischöfen in Konflikte. Diese wollten die slawische Liturgiesprache einfach nicht anerkennen. Deshalb reiste Method erneut nach Rom. Papst Johannes VIII. Bestätigte die Rechtmäßigkeit der slawischen Liturgie und die Stellung Methods als mährischer Erzbischof. Der Papst sandte Method zurück nach Mähren mit der Aufgabe, neue Bistümer zu errichten und Priester zu weihen. Kurz vor seinem Tod 885 ernannte Method den mährischen Priester Gorasch zu seinem Nachfolger als Erzbischof von Mähren. Doch das Lebenswerk der beiden Slawenapostel wurde im Großmährischen Reich bald nach dem Tode Methods zerstört. Die fränkischen Bischöfe verjagten Methods Schüler aus Mähren und setzten erneut die lateinische Liturgie durch. Die Anhänger des Method und Kyrill flohen nach Süden und ließen sich in dem Gebiet des heutigen Bulgarien nieder. Hier entwickelte sich die glagolitische Schrift zur kyrillischen weiter.
Method selbst wurde am Fürstensitz des großmährischen Herrschers 885 begraben. Bis heute ist jedoch unklar, wo sich dieser befunden hat. Archäologen sind noch immer auf der Suche nach dem Grab des heiligen Method. Vielleicht gelingt es eines Tages, dieses zu entdecken. Das war's auch schon für heute. Vom Mikrofon verabschieden sich
Lothar Martin
und Katrin Bock.
In einer stillen südböhmischen Landschaft, etwa 4 Kilometer südöstlich von Tabor, steht eine gemeinsame Burgruine, Kozy Hradec, die Ziegenburg. Diese Burg wäre heute kaum bekannt, hätte sie nicht im 15. Jahrhundert einen berühmten Gast begrüßt. Gerade auf Kozy Hradec fand damals der böhmische Kirchenreformator Jan Hus Zuflucht, nachdem er in Acht gesetzt worden war und Prag verlassen musste. Auf die Ziegenburg, auf den Spuren von Jan Hus, begleiten Sie in den folgenden Minuten Olaf Barth und Margita Maurova.
Touristensprechstunde.
Willkommen zur Touristensprechstunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Der heutige Staatsfeiertag in Tschechien ist dem Kirchenreformator Jan Hus gewidmet, der am 6.7.1415 in Konstanz am Bodensee den Märtyrertod in den Flammen fand. Das Konzil in Konstanz war die letzte Station auf der leidvollen Reise, die er wegen seiner Kirchenlehre antreten musste. Nachdem er aus Prag ausgewiesen wurde, begab er sich nach Südböhmen, auf die kleine Burg Kozí Hrádek, Ziegenburg. Dort verbrachte er mit Unterbrechungen 2 Jahre und dorthin werden wir uns in der heutigen Wandersendung begeben. Die Ziegenburg ist heute eine Burgruine. Es handelte sich aber nie um eine große Burg. In der Mitte stand ein mächtiger Turm, der ein tiefer Graben und eine Holzpalisade schützten. Von der Gründung der Burg ist uns leider nichts Näheres bekannt. Die ältesten historischen Berichte sind sich nur darin einig, dass sie 1377 zum ersten Mal erwähnt wurde. Höchstwahrscheinlich war sie damals im Besitz von Wojciech von Kozí, der auch in Mähren Güte hatte. Später fiel die Burg den Herren von Hartek und von Neuhaus zu. Die Burg spielte nie eine bedeutende Rolle und wäre nach einem Brand im 15. Jahrhundert sicher nicht nur von der Erdoberfläche, sondern auch aus Geschichtsbüchern verschwunden, wenn sie Jan Hus nicht beherbergt hätte.
Есть есть дивна, она сына породила. Безевшие страсти телесные, тот есть дивне, а нове.
Kozí Hrádek wird heute vom Stadtrat im nahen Cesimovo Ústí Alt-Tábor verwaltet. Ich habe mich daher an den Leiter der dortigen Kulturabteilung Martin Klima gewandt, um etwas mehr über die Burg und den dortigen Aufenthalt des Predigers zu erfahren.
V listopadu roku 1412 byla na Jana Husa uvalena kladba.
Im November 1412 wurde Jan Hus mit dem Bann belegt und musste Prag verlassen. Höchstwahrscheinlich verbarg er sich zunächst in der Gegend von Žatec-Záz. Genaue Angaben über seinen Aufenthalt während dieses Jahres sind jedoch in keiner Quelle verzeichnet. Allem Anschein nach wählte Hus eine abgelegene Burg in der Nähe von Prag, anstatt einer Stadt als seinen Zufluchtsort. Denn dem Ort, in dem er sich verborgen hätte, drohte ein Interdikt. Das heißt ein Verbot aller Gottesdienste, Bestattungen und Taufen. Hus verheimlichte daher seinen zeitweiligen Aufenthaltsort, um seinem Gastgeber keine Banngefahr zu verursachen. Anfang des Jahres 1413 kam Magister Jan Hus auf Einladung von Jan von Ústí auf die Burg Kozí Hrádek. Er traf in einer Region ein, die bereits ihre revolutionäre Tradition hatte, und deshalb widmete er sich nicht nur seinen wissenschaftlichen Tätigkeiten, was ursprünglich seine Absicht war, sondern auch der Predigt.
In der Einsamkeit auf dem Lande machte sich Hus sein Urteil durch literarisches Schaffen erträglicher. Da seine Werke für einfache, nicht gelehrte Leser bestimmt waren, schrieb er sie auf Tschechisch. Er beendete hier sein grundsätzliches Werk Postille, das heißt eine Sammlung von Sonntagspredigten, die er überwiegend in der Bethlehemkapelle in Prag vortrug, und auch einige andere wichtige Werke. Zum Beispiel die Traktate über Simonie, über die Kirche oder die Schrift über 6 Irrglauben. Die literarische Tätigkeit konnte aber den intensiven Bedarf nach einem direkten Kontakt mit dem Publikum nicht für lange Zeit befriedigen. Hus suchte deswegen große Volksversammlungen, Kirmesfeste, Hochzeiten und so weiter auf und machte das dortige Volk mit dem moralischen und religiösen Programm seiner Lehre bekannt.
Wie Hus selbst sagte, verlange und brauche ihn das Volk, und deshalb kehrte er zur Aufgabe des Predigers zurück. Er nahm seine Predigten in tschechischer Sprache wieder auf, die ihm in der Prager Bethlehemkapelle zu großer Berühmtheit verhalfen. Bekannt sind seine Predigten unter der Linde. Nicht nur die Bewohner der nahen Stadt Ústí, sondern Leute aus der weiteren Umgebung kamen nach Kozí Hrádek, um dem hervorragenden und tapferen Prediger zuzuhören.
Magister Jan Hus hielt sich vom Sommer 1413 bis zum Frühling 1414 ununterbrochen auf der Ziegenburg auf. Dann, nach einem kurzen Besuch in Prag, begab er sich wieder in den Süden. Diesmal jedoch nicht mehr auf die Ziegenburg, sondern nach Cesimovo Ústí. Am 15. Juli 1414 verließ er aus unbekannten Gründen auch diese Stadt.
Es gibt mehrere Versionen seines Weggangs. Die einen behaupten, dass der Grund der Tod seines Gastgebers, Herr Jan von Usti, war. Die anderen sind der Meinung, dass eine starke Pestwelle daran schuld war. Mit Sicherheit kann man sagen, dass Hus von hier auf die Burg Krakowetz bei Rakovnik ging. Und dort trat er seinen letzten Weg nach Konstanz an, wo er für seine Ansichten verurteilt und verbrannt wurde.
Отрава пена милости, породишь без болести.
Soweit das Schicksal von Jan Hus. Und was passierte mit der Burg Kozí Hrádek nach dessen Weggang? Sie fiel 1438 einem Brand zum Opfer. Höchstwahrscheinlich wurde sie damals durch das Söldnerheer des Herrn Albrecht von Österreich ausgeplündert und in Brand gesetzt, der in jener Zeit die Stadt belagert und sein Lager im unweiten Ort Měšice hatte.
Po husitských válkách patřil Kozí Hrádek k městu Táboru, ale v zápisech se připomíná...
Nach den Hussitenkriegen gehörte Kozí Hrádek der Stadt Tábor, wird aber als Burg Kozí Öde erwähnt. Die Burg war auf dem besten Wege, schrittweise und spurlos mit der Landschaft zu verschmelzen, wie es bei zahlreichen ähnlichen Burgen und Festungen der Fall war. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden die Burgmauern als Material für kleine Bauarbeiten in der Umgebung genutzt. Die Burg ging verloren und wurde von Gras und Gebüsch überwuchert.
Die Burg ist völlig in Vergessenheit geraten. Im 19. Jahrhundert erwartete sie jedoch eine Wiederentdeckung. Im Jahre 1886 begann man auf Verlangen des Gymnasialprofessors in Tábor und Autors des bekannten Buches über tschechische Burgen und Schlösser, August Sedláček, in den Burgruinen zu graben. Und es wurde der Rest des Wohnturms entdeckt. 7 Jahre später, im Jahre 1893, wollte der akademische Verband Štětí von Tábor ein Denkmal auf Kozí Hrádek errichten. Die österreichischen Behörden befürchteten jedoch eine Wiederbelebung der Hus-Traditionen und haben deshalb den Aufbau des Denkmals amtlich verboten. Da das Geld schon gesammelt war, wurde es für eine Herrichtung der Burg verwendet. Die Arbeiten verliefen jedoch ziemlich chaotisch, ohne Expertenaufsicht, und es wurde daher leider auch vieles vernichtet.
Nejvýznamnější obrat k lepšímu byl v roce 1899, kdy se prací ujal Josef
Die bedeutendste Wende zum Besseren kam im Jahre 1899, als Josef Schwechler, ein Oberlehrer in Sezimovo Usti, die Arbeiten übernahm. Die Archäologie war seine Vorliebe. Dank seiner Begeisterung und der 15 Jahre dauernden unermüdlichen Arbeit können wir uns heute vorstellen, wie der vorübergehende Sitz von Magister Jan Hus aussah. Alle Exponate, die Josef Schwechler während der Ausgrabungen gefunden hat, mehr als 250 Exponate, verschiedene primitive Kinderspielzeuge, ein kleines Gefäß mit zeitgemäßen Münzen, Speeren oder aber etwa Keramik, sind im Museum in Tábor zu sehen.
Wir überlassen es Ihnen, ob Sie lieber das Museum in Tábor besuchen oder sich direkt auf die Burg begeben. Sie ist zu Fuß, mit dem Fahrrad und auch mit dem Auto zu erreichen. Neben der Besichtigung der Anlage kann man dort ab und zu auch verschiedene Kulturveranstaltungen antreffen. Eine Gedenkfeier fand dort an diesem Freitag, dem Vorabend des Hustages, statt. Eine andere Veranstaltung wird aber auch für den August geplant.
Am 3. August soll sich auf der Ziegenburg eine große Schlacht abspielen, die Eroberung der Ziegenburg. Eine Gruppe von etwa 60 Fechtern wird hier einen Kampf um die Burg vorführen. Es ist unsere größte Veranstaltung, die jedes Jahr von etwa 1000 Menschen besucht wird.
Circulo
vita datur seculo, nato nobis marvulo per virginem, nato nobis marvulo per virginem Maria.
Ich danke Herrn Martin Klima aus Semovo Usti für seine Erzählung und Einladung zur Schlacht um Kozí Hrádek. Und damit wollen wir uns für heute verabschieden. Im Studio waren
Olaf Barth
und Markéta Maurová.
Damit beenden wir auch diese Sendung im Namen aller, die Sie für Sie, liebe Freunde, vorbereitet haben. Verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Mátková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.